Moin, Servus, hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier gerade noch im SNP-Dome. Wir haben die Nationalmannschaft gesehen, zusammen mit Lukas Robert. Lukas, grüß dich erstmal.
Servus.
Und wir beide gehen jetzt an einen stillen Ort und nehmen dann für euch den Podcast auf. Bis gleich. Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Wir haben ein stilles Örtchen gefunden. Und zwar nicht in der SNP, nicht im SNP-Dome, sondern bei uns zu Hause. Wir haben uns auf den Heimweg gemacht, 1,5 Stunden von Heidelberg nach Hause. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu Big Post Game Powered by Tissot. Und heute ist an meiner Seite nicht Robert Häusel, sondern ein anderer Robert, nämlich Lukas Robert. Grüß dich, Lukas.
Nochmal hallo. Hi.
Hi. Schön, dass du mit am Start bist, auch jetzt. Wir haben ja vorhin zusammen die Nationalmannschaft angeguckt in Heidelberg. Da werden wir ausführlich drüber sprechen, über dieses Nazio-Fenster, das ja mit 2 Siegen gekrönt wurde gegen Israel. Später geben wir euch dann noch einen Vorausblick, was euch nach der Nationalmannschaft oder uns alle nach der Nationalmannschaftsfenstern jetzt erwartet im weiteren Saisonverlauf. Und wir gucken in der Tissot Overtime auf die Euroleague, wo es ja erste Auflösungserscheinungen in Richtung Russland gibt, was ich sehr gut finde. Also da gerne dranbleiben bei unserer Tissot Overtime. Jetzt ganz kurz zur Erklärung, warum heute nicht Robert Häusel dabei ist. Der hängt nämlich auf einer Skihütte fest, gibt sein Comeback, glaube ich, im Schneesport. Der ist ja nicht so der ganz große Schneesportler. Mit dem werden wir später noch sprechen in der Tissot Overtime. Den holen wir natürlich dazu. Selbst in seinem Urlaub hat er noch 10 Minuten für uns Zeit, um über die Euroleague zu quatschen. Also das eine ganz coole Sache. Aber Lukas, heute nehmen wir mit dir vorlieb. Das ist herzallerliebst, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir vor allem zusammen in Heidelberg waren. Hat großen Spaß gemacht da. Welchen Eindruck hast du denn mitgenommen aus diesem Länderspiel, aus diesem zweiten Länderspiel da in Heidelberg gegen Israel?
Ja, das Wichtigste, was am Ende da stand, weswegen natürlich auch nach Schlusspfiff die Beteiligten alle sehr, sehr froh waren, war sicherlich der Sieg. Also Deutschland hat in diesem Länderspielfenster in beiden Spielen nicht brilliert, im ersten noch mehr als im zweiten, schlussendlich aber seine Hausaufgaben gemacht. Ansonsten wäre dieser Abend heute in Heidelberg eher nicht in die positiven Geschichtsbücher eingegangen, aber so wie es jetzt war, war es schlussendlich Hausaufgaben erledigt, Aufgaben abgehakt und damit wichtige 2 Siege in Richtung WM 2023 eingefahren. Und ja, da war viel Stückwerk dabei, da war vieles nicht rund, vieles, wo man sich hat vor allem im dritten Viertel übertölpeln lassen, wo man sich einfach von relativ einfachen Angriffen der Israelis hat schlagen lassen, hat bezwingen lassen, wo man sich nicht von seiner besten Seite gezeigt hat. Aber schlussendlich, ich habe es gerade gesagt, kann man da sicherlich jetzt mit 2 Siegen aus 2 Spielen sehr zufrieden sein.
Ja, ich finde, dass es sogar sehr viele Parallelen gab zwischen den beiden Spielen, zwischen dem am Freitag und dem am Montag, obwohl ja das Personal etwas umgestellt wurde. Auch da werden wir gleich zu sprechen kommen. Thiemann, Obst und Loh wurden ja nachnominiert. Die 3 haben dann gespielt. Wir haben mit einem davon auch direkt nach dem Spiel noch sprechen können, auch mit Chris Sengfelder, der ein richtig gutes 2. Spiel gemacht hat. Auch mit dem haben wir noch gesprochen. Auch mit dem Nationaltrainer haben wir noch gesprochen. Also da haben wir echt gute Insights sammeln können da in Heidelberg. Jetzt aber nochmal, um auf diese beiden Spiele zu sprechen zu kommen. Es gab von daher viele Parallelen, als dass Deutschland nicht ganz so gut abgeliefert hat bis zum letzten Viertel, bis zum Schlussviertel. Dort aber jeweils die Spiele gewonnen hat. Es gab aber auch große Unterschiede, zum Beispiel dieses 3. Viertel, in dem die Defense der Deutschen erstmals nicht so ganz funktioniert hat. Warum haben es die Deutschen denn jeweils im Schlussviertel gewonnen, deiner Meinung nach?
Also am Freitag im ersten Spiel war das sicherlich dem geschuldet, dass man es geschafft hat, sich Stück für Stück zu steigern. Also da kam Deutschland in Tel Aviv gegen eine sehr laute Halle, gegen ein gut eingestelltes israelisches Team, nicht gut ins Spiel, hatte nur 12 Punkte im ersten Spielabschnitt und hat sich dann nach und nach reingegrindet mit Justus Hollatz, der so sein Breakout-Game hatte, mit Robin Benzing, der sehr viel geworfen, aber sehr wenig getroffen hat, aber schlussendlich dann doch die entscheidenden Würfe getroffen hat. Und mit einem Team, was so im Verlaufe des Spiels sich miteinander gefunden hat, seinen Rhythmus gefunden hat und Gordon Herbert, der dann auch eine Rotation gefunden hat mit den richtigen Protagonisten, die eine gute Tagesform erwischt hatten, oder wie beispielsweise eben noch im Tel Aviv mit Robin Christen, der zwar nur 4 Minuten in seinem ersten Länderspiel gespielt hat, aber da direkt einen Dreier getroffen hat und gute Entlastung von der Bank gebracht hat. Also da stimmten einfach viele Schlüsse. Man ist im Laufe des Spiels vorangekommen. Das war eine gute Entwicklung. Und entsprechend bitter war es natürlich dann jetzt im zweiten Spiel in Heidelberg zu sehen, dass Deutschland zwar gut gestartet ist, aber bis zum Ende des dritten Viertels, bis Spielminute 28 circa, einfach immer so ein bisschen weiter Stück für Stück abgebaut hat. Und dann eben nicht über eine Lernkurve im Spiel besser wurde, sondern eigentlich nur durch puren Willen, durch Kraft und durch die Euroleague-Jungs, die gemeinsam mit Chris Svengfelder da im vierten Viertel für den Momentum-Shift gesorgt haben. Denn schlussendlich war es bis Mitte des dritten Viertels eigentlich nur Justus Hollatz, der irgendwie allein auf weiter Flur gekämpft hatte. Und als Deutschland dann den Kampf als Teamverbund angenommen hat, ging es dann auch relativ schnell wieder zurück in die deutsche Richtung. Aber das war jetzt im zweiten Spiel keine Leistung, die beispielhaft für andere wäre, sondern eine, auf die man dann zufrieden zurückblicken kann, weil der Kampf stimmte und eben auch der Ertrag am Ende. Aber das erste Spiel war defensiv sehr gut. Da hat man es dann über seine Defensive und gute Entscheidungen gewonnen. Heute eigentlich nur über Kraft und Wille.
Ja, wir können mal reinhören. Wir haben ja Joe Thiemann direkt nach der Partie ans Mikro bekommen und der hat uns Folgendes zu dieser Begegnung gesagt.
Ich glaube, wir wollten es einfach mehr. Also, ich glaube, dritte Viertel war Katastrophe. Haben hinten raus aber nochmal einen kleinen Run gehabt, der uns Mut für das vierte Viertel gegeben hat. Und ich glaube, hinten raus, wichtige Offensiv-Rebounds, hart gespielt, hart verteidigt und das hat einen Unterschied gemacht.
Ja, finde ich interessant. Er teilt da ja deine Annahme. Gerade diese Energie, die sie dann hinten raus geliefert haben, hat dann am Schluss den Unterschied gemacht. Das sieht man natürlich auch in beiden Spielen übrigens auch am Score des letzten Viertels, wenn mich die Fieberseite nicht im Stich lässt. 30 zu 15 geht das Spiel am Montag im letzten Viertel an Team Deutschland und 22 zu 16 zugunsten von Team Deutschland war es am Freitag, ebenfalls da im Schlussviertel dann nochmal das Ruder herumgerissen. Lass uns mal ganz allgemein über die aktuelle Form der deutschen Nationalmannschaft sprechen, wobei von Form zu sprechen ist sehr schwer, weil man dafür einen gewissen Zeithorizont beobachten muss. Das ist hier natürlich nicht gegeben in diesen kurzen Fenstern, die da aufgemacht wurden. Die Deutschen aus meiner Sicht ordentlich strukturiert in der Offensive mit einem großen Fokus auf die Defensive. Aber wenn der defensive Fokus verloren geht, dann haben sie auch offensiv plötzlich so ihre Probleme. So sind sie auch dann minus 15 gegangen, sogar in diesem Spiel gegen Israel, als ich noch zu dir gesagt habe, jetzt geht auch noch der direkte Vergleich flöten.
Ja, Optimismus sah in dem Moment anders aus, das ist richtig. Aber ich habe das ja geteilt, also so ist ja nicht. Und die anwesenden Journalistenkollegen sahen das auch sehr ähnlich. Ja, also die Fokussierung auf die defensive Identität ist sicherlich richtig und gut. Gordon Herbert steht dafür, das Team kann das und natürlich auch mit den Schwierigkeiten, die mit den wechselnden Formationen in den Länderspielfenstern einhergehen, ist es natürlich auch einfacher, sich eben auf was einzuschwören, was auch einfach eben anzunehmen ist und darauf dann ein einfaches oder relativ einfaches System aufzubauen, was offensiv eben die besten Spieler featured. Gleichzeitig natürlich, wenn man der eigenen Stärke beraubt wird und Israel sicherlich eigentlich eher europäische Mittelklasse, also jetzt nichts, weswegen man vor Angst erzittern müsste, aber so wie Deutschland gespielt hat, eben auch nichts, was man im Vorbeigehen bezwingt, kein Team, was man im Vorbeigehen bezwingt. Und da waren dann einfach, ja, verschiedene Situationen, die da zusammenkamen. Jonas Wolfert-Bottermann ist angeschlagen auf die Bank. Chris Sengfelder hat dann lange Zeit auf der 4 gespielt. Michael Kessens, der dann der letzte Fünfer war, hatte auch nicht seinen besten Tag. Und Die Israeler mit Thomas Ginat hatten in beiden Spielen ihren besten Mann auf der 5 und da ist dann viel unnötigerweise defensiv kollabiert und da ging dann eben nicht mehr viel und da muss man sich natürlich dann schon Gedanken machen aus Sicht des DWB, wie man das dann, wenn man so einen klaren Fokus in Richtung Defensive hat, noch stabilisiert bekommt.
Ja, ist natürlich der Hintergrund einfach, wenn man offensiv versucht, komplexe Systeme einzutrainieren, dann braucht das eine gewisse Zeit, bis sich da die Mannschaft gefunden hat. Wenn man da einfachere Systeme nimmt, die auch in den Clubs häufiger gespielt werden, also keine Ahnung, alle Basketballer kennen wahrscheinlich das System Horns, was in die Richtung, meine ich jetzt, dann ist das natürlich sehr viel einfacher zu spielen, für den Gegner aber natürlich auch etwas einfacher auszurechnen. Gerade defensiv hat es aber für mich das ein oder andere Mal schon geholpert in der deutschen Nationalmannschaft. Gerade im dritten Viertel war das häufig zu beobachten. Der eine Spieler wollte switchen, der andere Spieler hat nicht aufs Kommando reagiert, dann standen sie zu zweit bei dem einen, der andere ist gerollt, frei durch, Layup. Und so gab es wirklich relativ viele Situationen. In diesem dritten Viertel habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Die Israelis da mit 31 Punkten in diesem dritten Viertel und auch mit einem aus meiner Sicht ganz starken Tamir Blatt in dieser Phase, der da seine Mannschaft getragen hat, der Spieler von Alba Berlin. Womit wir zu einem Thema...
Ich glaube, acht der 11 Korbtreffer, wenn ich vorhin richtig geschaut habe aufs Shot Chart, waren im dritten Viertel innerhalb der Zone von Israel. Also das sagt schon alles aus, wie schlecht da entsprechend verteidigt wurde.
Genau, und wenn dein Hauptfokus auf der Defense liegt, dann finde ich, musst du zumindest solche einfachen Dinge wie Switches zum Beispiel, wenn eh alles geswitcht wird, dann besser machen. Was mir gut gefallen hat, war dann die Energie, die reingekommen ist. Max Di Leo, den ich etwas zweifelhaft gesehen habe am Anfang, der dann aber mit der Energie wirklich auch die Mannschaft zurück reingebracht hat. Auch Justus Hollatz mit einer ganz ordentlichen Partie. Für meine Begriffe, die Deutschen haben einfache Systeme, ja, aber diese einfachen Systeme, und du hast vorher gesagt, diese Systeme covern die Stärke der deutschen Spieler. Und das ist tatsächlich so, wenn man denn die Stärke der deutschen Spieler versucht, ins Spiel einzubinden. Und das hat mir über ein paar Strecken gefehlt bei den Deutschen. Erst im letzten Viertel haben sie es geschafft, den Ball häufiger inside zu bekommen, über Christian Sengfelder, über Johannes Thiemann und dann dort überzeugen zu können. Die beiden waren mit die besten Spieler auf dem Feld. Also da müssen die Deutschen, finde ich, auch wenn noch so wenig Zeit ist, um miteinander zu arbeiten, extremer noch auf ihre Optionen spielen, sich noch im Klareren darüber sein, wer sind unsere Optionen, wie sind unsere Optionen und wie kommen wir zu diesem Ziel. Und das funktioniert auch über einfache Systeme, aber wenn du weißt, der Ball muss erstmal in den Low Post zu Johannes Thiemann und danach kann alles andere kommen, dann ist es vielleicht auch ein Anhaltspunkt für die anderen, sich da zu orientieren. Also ich glaube, da gibt es schon noch einige Baustellen, wo die deutsche Nationalmannschaft daran schrauben kann. Eine große Baustelle, die es in den letzten Jahren immer wieder gab, ist ja, dass in diesen Nationalmannschaftsfenstern Euroleague-Spieler nicht abgestellt wurden. Das war dieses Mal, zumindest bei Deutschland, das erste Mal anders. Maodo Loh, Joe Thiemann und auch Andy Obst sind zur Mannschaft gekehrt. Tamir Blatt, ich habe es gerade schon gesagt, bei den Israelis auch zur Verfügung gestanden. Und wie schwer oder einfach es ist, diese Jungs einzubinden. Das haben wir Chris Sengfelder gefragt und der hat uns da was ganz Interessantes gesagt. Das hören wir uns mal an und dann diskutieren wir gleich drüber.
Ich denke, es ist natürlich immer eine Herausforderung, aber ich denke, wir haben sie exzellent gemeistert. Die Jungs sind super, sich zu integrieren war ganz, ganz einfach und wir haben einfach ein gutes Teamgefüge und dann geht das Ganze einfach nochmal schneller.
Also geht schneller mit gutem Teamgefüge, Teamchemie. Wie hast du die Teamchemie bei den Deutschen gesehen in diesem Spiel und vor allem auch im Hinblick im Vergleich zum ersten und zum zweiten Spiel, das wir da gesehen haben, mit und ohne Euroleague-Spieler?
Ja, ich fand schon, dass es auffällig war, dass es in das erste Spiel, dass da eine zusammengeschweißte Einheit auf und neben dem Parkett stand, die herausragend funktioniert hat, die natürlich sich auch gegen die Masse an Israelis, die in der Halle waren, beweisen musste, da passte kein Blatt Papier dazwischen. Das möchte ich jetzt nicht den Jungs heute absprechen, dass sie das in Heidelberg, dass da irgendwie der Teamverbund lockerer war, aber mit Sicherheit hat das was mit den Jungs gemacht, weil so sehr sich dann alle gefreut haben, dass drei herausragende Euroleague-Spiele dazu kamen, drei Jungs wurden ja auch heimgeschickt, die 1,5 Wochen davor oder Woche davor mit dem Team bestritten hatten. Robin Benzing wollte vorweggehen, hatte aber ja, sportliches Unvermögen und keine gute Tagesform, um das eben nicht zu machen. Solche Tage gibt's, aber er musste sich eben auch dann eingestehen, schlussendlich natürlich, dass es dann heute nicht gereicht hat. Basti Dorit kam gar nicht zum Einsatz und die zwei Leitwölfe haben sich da, die müssen sich nichts vorwerfen lassen. Die haben supported ohne Ende, die Bank war da, aber schlussendlich haben es dann eben, hat es die spielerische Qualität entschieden, die auch zusammengespielt hat, aber eben nicht nur über den Teamverbund kam, sondern eben über den Willen der Einzelnen. Und dieser Wille der Einzelnen hat zusammengeschweißt und nicht quasi umgekehrt der Wille der Einzelnen die Qualität hervorgerufen.
Ja, ich finde, die individuelle Klasse, wie es immer so schön heißt bei uns Sportjournalisten, die individuelle Klasse war entscheidend. In dem Fall war es wirklich so. Maodolo, wir haben es auch während dem Spiel schon diskutiert gehabt, aus meiner Sicht ist Maodolo aus diesen 24 Spielern, die da auf dem Spielberichtsbogen standen, absolut herausgestochen. Was der Junge draufgezaubert hat, absolut Wahnsinn. Wirklich. Nicht nur, dass er 18 Punkte und 7 Assists geliefert hat, sondern die Art und Weise, wie er das Spiel verändern kann, hat für mich nochmal so die Augen geöffnet. Also klar, es ist die Saison von Maodolo bisher. Er hat auch sich in den letzten Jahren schon wahnsinnig gesteigert. Aber das so plastisch vor Augen geführt zu bekommen in diesem Spiel, das fand ich wirklich herausragend. Maodolo mit einer klasse Begegnung und vor allem auch mit einfach eine Stufe über allen anderen Spielern, oder?
Ja, also 23 Spieler waren mehr oder weniger auf einem Level und Maodolo war ein Level oben drüber. Gordon Herbert hat es ja auch relativ suffisant auf der Pressekonferenz danach gesagt. Sie hatten Spieler, die die Plays gemacht haben, die, als es drauf ankam, und Maodolo war einer dieser Spieler, der die Plays gemacht hat, als es drauf ankam, weswegen er so gut bezahlt wird, was er eben ergänzt hatte. Und Maodolo hat seine Klasse ausgespielt. Also ich weiß nicht, ob er schwere Beine hatte aufgrund der letzten Wochen, aufgrund der kurzfristigen Anreise oder ob es ihm bestens ging. Aber so oder so, man hat es ihm nicht angemerkt, wie es ihm ging. Und das spricht ja für ihn und für seine Qualitäten und eben auch, dass er einfach das Team angeführt hat, dass er es geschultert hat, dass er am Anfang des Spiels nur bedingt das Zepter des Handelns an sich reißen wollte, aber eben je aussichtsloser die Lage nach diesem dritten Viertel eben schien und so herausragend sich Justus Hollertz eben auch gemüht und bemüht hatte, aber der hatte einfach nicht so einen herausragenden Tag wie am Freitag im ersten Israel-Spiel. Und Maodolo hatte einen sehr guten Tag, hat viel Verantwortung schultern wollen und der ist er auch in jedweder Phase seines Körpers gerecht geworden.
Ja, auch sehr bezeichnend übrigens, wenn wir die Starting Five vergleichen mit den fünf, die in der Crunch-Time am Schluss auf dem Platz standen. In der Starting Five Dominik Lockhart, Robin Benzing, Jonas Wohlfahrt-Bottermann, Justus Hollertz und David Krämer. Und nur David Krämer stand von diesen fünf noch in der Schlussphase auf dem Platz in der Crunch-Time quasi, um das Ruder da herumzureißen. Also ich glaube auch, dass da Gordy Herbert sich ganz genau Gedanken gemacht hat, was mache ich mit den Euroleague-Spielern? Kann ich die den anderen einfach vor die Nase setzen? Ich fand, dass er das auf einen soften Weg versucht hat, oder?
Ja, er hat die Jungs, die in Israel gestartet sind, wieder starten lassen. Die hatten ja auch einen sehr soliden Job abgeliefert. Die durften auch jetzt spielen und sich beweisen. Haben das ja anfänglich okay gemacht, aber gleichzeitig natürlich, sie spielen deshalb nicht in der Euroleague, weil sie eben nicht so gut sind, wie dann Euroleague-Teamkollegen. Das ist auch nicht schlimm, aber das war, glaube ich, gesichtswahrend für alle Beteiligten. Also die Euroleague-Jungs, die später kamen von der Bank, haben da einen herausragenden Job gemacht. Die anderen Jungs haben dafür gesorgt, dass Deutschland gut ins Spiel kam, haben ihre Hausaufgaben erledigt und während des Spiels hat sich das dann im Teamgefüge etwas durchgerüttelt und nochmal neu formiert.
Ja, Andi Obst keinen besonders guten Tag erwischt, aber sein Dreier aus der Ecke war mitentscheidend, war mitzündend für diesen Schlussspurt, den die Deutschen dann noch hingelegt haben, am Schluss dann gewonnen haben gegen die Israelis. So, also sieht es ganz ordentlich aus für Team Deutschland in dieser ersten Runde, die ja das komplette Jahr überläuft. Lass uns mal noch ganz kurz über den Modus sprechen und die Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht nochmal informieren. Wie qualifiziert man sich überhaupt für die WM 2023? Was ist da, was hat es da mit dieser ersten Runde, mit dieser zweiten Runde auf sich und wie steht Deutschland aktuell, beziehungsweise wohin kann es für Deutschland noch gehen?
Schönerweise hast du nicht noch was zu den Pre-Qualifiers der kleinen Nationen gefragt. Das müsste ich noch mehr ausholen. Es ist eigentlich relativ einfach. Also Deutschland spielt in einer Vierergruppe gegen jedes Team einmal heim und einmal auswärts. Das heißt 6 Spiele und die besten 3 dieser Gruppe, dieser Vierergruppe, kommen in die nächste Runde. Genau das gleiche passiert mit den anderen Vierergruppen und man kommt dann mit einer anderen Vierergruppe zusammen. Die jeweils letzten beiden werden rausgeschmissen. Das ist in Deutschlands Fall aktuell, wäre das aktuell Polen. Und man wird mit einer anderen Gruppe gemischt. Also es werden aus zwei Vierergruppen wird eine Sechsergruppe. Und das ist die Gruppe, in Deutschlands Fall die Gruppe C mit Finnland, Slowenien, Schweden und Kroatien. Gegen 3 dieser 4 wird man nochmal spielen, auch wieder Heim- und Auswärtsspiel. Und von den 6 besten Teams kommen dann die 3 besten zur WM.
Insgesamt 12 Startplätze hat Europa bei der WM 2023, die in Japan, Indonesien und auf den Philippinen stattfinden wird. Dann, also das wird dann, diese Qualifikation wird es dann auch im nächsten Jahr noch so geben, wie wir die aktuell haben mit diesen Fenstern,
nächste Fenster. Dieses Jahr sind noch 3 Länderspielfenster, im Juni, im August und im November und das abschließende dann im nächsten Februar, also mehr oder weniger heute in einem Jahr. Wissen wir Bescheid, ob Deutschland zur WM fährt oder nicht.
Ja, spannend auf jeden Fall. Und dann können wir noch ganz kurz drüber sprechen über Gordy Herbert. Über den müssen wir natürlich auch sprechen. Der war nach der Pressekonferenz noch kurz da für uns, hat da noch ein paar sehr interessante Infos geliefert. Unter anderem diesen Spruch da rausgehauen bei der Pressekonferenz mit deshalb verdient Maodolo auch so viel Geld, weil er halt so ein entscheidender Spieler ist mit einem kleinen Augenzwinkern. Was sagst du über ihn? Wie siehst du seine Coaching-Leistung in diesen beiden Spielen? Und wir können vielleicht auch, sollen wir als Grundlage mal reinhören, was uns Chris Sengfelder über Herbert gesagt hat im Vergleich zu Rödel, zu seinem Vorgänger? Wäre vielleicht
das
ganz geschickt, oder?
Und dann nutzen wir noch.
Ja, mach mal.
Wir wollen defensiv versucht stehen, das ist ein sehr, sehr großer Fokus von ihm. Wir wollen den Ball bewegen, wir spielen viel Inside. Ansonsten, ja, ist ja nicht immer sehr, sehr viel Zeit in diesen Fenstern, sich daraus vorzubereiten. Also wir versuchen halt Plays zu bekommen, wo die einfach sind erstmal, um sie schnell zu lernen, auch für Euroleague-Spieler, die später kommen. Das war, glaube ich, auch ein Faktor, den ich bei Hendrik, glaube ich, nie hatte, dass da noch einer nachgekommen ist. Nutzen wir diese einfachen Plays, um halt möglichst schnell den Ball laufen zu lassen.
Also einfache Plays, möglichst schnell den Ball laufen zu lassen, defensiver Fokus. All das hat er über Gordy Herbert gesagt. Ergo, aber auch aus dieser Aussage, die ich raushöre, es ist noch nicht so viel Zeit gewesen, um irgendwas komplett umzukrempeln, oder?
Nee, da war eigentlich keine Zeit. Gordon Herbert hat angefangen, als die Saison schon lief und seitdem war nie Zeit. Es waren 2x 1,5 Wochen und in diesen 1,5 Wochen ging es für den DBB und Gordon Herbert darum, einen soliden Start zu haben, ergebnisbedingt sich keinen Fehlstart zu erlauben, der dann zwar mit der Niederlage gegen Estland erfolgte, aber eben nicht ganzheitlich auf diese 4 Spiele betrachtet. Und es ging nicht darum, besonders viele Jugendspieler einzubinden, es ging nicht darum, besonders viele Konzepte zu entwickeln, sondern zu funktionieren, um dann eben sich für den nächsten Sommer eine gute Grundeinstellung, einen guten Grundkader zusammenzubauen und auf den dann ab Juni die EM-Vorbereitung nach und nach aufzubauen mit einer Integration von Euroleague-Spielern, mit einer Integration von NBA-Spielern. Deshalb ist es ihm sicherlich wichtig gewesen und auch dem DBB hoch anzurechnen, dass er es geschafft hat, eben 3 Euroleague-Spieler schon mal wieder dazu zu bekommen und auch da eine erste Basis zu legen. Aber für Gordon Herbert und den DBB ging es nicht darum, große Konzepte zu entwickeln, groß perspektivisch über die nächsten Jahre was aufzubauen, sondern jetzt eine gute Basis zu legen, und eine gute Grundstimmung fürs EM-Jahr zu machen und das hat der DBB geschafft.
Genau, die EM ist nämlich noch vor der WM. Die EM ist natürlich in diesem Jahr. Wie hoffentlich alle Basketballfans wissen, falls ihr da noch keine Tickets haben solltet, dann ran an die Buletten, holt euch das. Ich glaube, das wird echt ein Spektakel, das wir da sehen in Köln und in Berlin. Apropos, vielleicht jetzt abschließend noch, was glaubst du denn, oder wer hat sich aus deiner Sicht denn jetzt empfohlen, um im EM-Kader mit dabei zu sein? Ich meine, klar, man macht das hauptsächlich über die komplette Saison, dass man da seine Leistung abliefert. Aber ich glaube auch in den Nationalmannschaftsfenstern, das sind bestimmte Leuchtturmprojekte, will ich das mal nennen. Wenn du dich da gut herausstellst, gut präsentierst, dann hast du natürlich auch eine bessere Chance, später im EM-Kader stehen zu können. Was glaubst du denn von den Spielern, die jetzt mit dabei waren? Wer wird denn aus deiner Sicht im späteren EM-Kader auf jeden Fall dabei sein?
Justus Hollatz.
Ja, glaubst du?
Tatsächlich ist die Aufzählung kurz und sicherlich kann man für den einen oder anderen Spieler noch einen Case aufmachen. Also Christian Senkfelder hat sehr gut gespielt. David Krämer hat sicherlich aufgrund seiner Prominenz in der Rotation Chancen. Aber wenn man jetzt bedenkt, wer von den NBA-Spielern, wenn denn alle NBA-Spieler mitspielen, mit den Wagner-Brüdern, mit Dennis Schröder, mit Isaiah Hartenstein, Maxi Kleber, Daniel Theis, also alle, allein die schon hinzunehmen, plus die Euroleague-Spieler, dann ist der Kader ja schon mehr oder weniger voll. Dann bleiben 1, 2, 3 Plätze. Und ja, Justus Hollatz auf jeden Fall nicht nur ein Mann der Gegenwart, sondern auch ein Mann der Zukunft. Deshalb in vielerlei Hinsicht natürlich mit großer Perspektive gesegnet, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen, wenn es nötig ist. Christian Senkfelder natürlich Allrounder par excellence, der kann sehr viele Sachen sehr gut und weniges gar nicht. Und von dem her natürlich auch ein sehr guter Lückenfüller. Und na, David Krämer ist aktuell ein Wing, der viel Spielzeit bekommt, aber im EM-Kader natürlich auch genauso gut jemand sein könnte, der am hinteren Ende der Rotation nochmal Energie bringt. Aber das ist ja nach wie vor ein großes Problem dieser Fenster, dass eben die Kader, mit denen man im Winter und während der Saison spielt, nur bedingt den Kadern ähneln, die dann in den Off-Seasons der großen Ligen zur Verfügung stehen.
Ja. Ich glaube, wir haben einen Starting-Five-Spieler gesehen, den wir bei der EM, sollten denn alle gesund bleiben, dreimal auf Holz klopfen, der da auch bei der EM dann in der Starting-Five spielen würde. Maodolo finde ich aktuell so stark, dass ich mir vorstellen könnte, dass er da als Combo-Guard mit Dennis Schröder zusammen auflaufen könnte. Beide sehr balldominant, das muss man dann natürlich nochmal sehen, ob das zusammen funktioniert, aber das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Vor allem, wenn du einen Justus Hollatz als Backup hast, auch ein Ballhändler, der auf dem Niveau performen kann. Und ansonsten wird es schon echt dünn, da gebe ich dir absolut recht. Ich weiß nicht, ob wir einen anderen Spieler aus diesem Kader sehen. Johannes Thiemann vielleicht, Chris Senkfelder, aber danach dann glaube ich auch. Ich glaube, bei David Krämer, ja, die Position ist nicht besonders gut besetzt, deswegen könnte er eine Chance haben.
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, ob Gordon Herbert sagt, okay, er geht vielleicht eher mit Isaac Bonga, mit dem Potenzial, mit dem, was der bei Olympia gezeigt hat, oder eher mit dem zu sagen, okay, David Krämer ist natürlich vielleicht in gewisser Weise ein ähnliches Skillset, nicht so viel Potenzial, aber auch jetzt nicht so viel weniger, und gleichzeitig dann zu sagen, okay, jemand, der dann das Team etwas besser kennt, hat vielleicht dann auch eine Chance, aber da ist es dann auch nur eine geringe Tendenz, ja, zwischen den Spielern. Und ja,
auch eine direkte Konkurrenz mit Nils Giffey zum Beispiel, der Euroleague-Spieler ist, gerade bei Žalgiris nicht die glücklichste Rolle hat, aber trotzdem halt Euroleague-Format hat und das schon häufiger bewiesen hat. Und David Krämer ist halt nun mal bei Braunschweig aktuell. Nichts gegen Braunschweig, aber
mit 2-3 und 3 wird da schon noch mal ein bisschen haben, aber klar, ja. Allein wenn du jetzt mit Robin Benzing guckst, wenn da jeder deutsche Vierer nominiert wird, also Thiemann, Senkfelder, Da Silva, Giffey, ja, also 4 Power Forwards wird Deutschland nicht mit zur EM nehmen und der Kapitän ist nicht der formstärkste von den 4 bzw. 5 dann. Könnte noch ein schwieriges Jahr für den Kollegen Benzing werden.
Ja, und auch für Kollegen Gordy Herbert, der die Entscheidung am Schluss treffen muss. Ja, Robin Benzing übrigens wurde geehrt für sein 150. Spiel für die Nationalmannschaft, hat schon viel mehr gemacht, aber heute gab es die Ehrung dafür 150. Also das wollen wir auf jeden Fall auch noch herausheben. Das ist natürlich wirklich
Vorbild sondergleichen an Einsatz und Passion.
Ja, das stimmt. Gut, dann machen wir jetzt mal das Nationalmannschaftsfenster zu. Denn das ist jetzt mit diesem Spiel da in Heidelberg Geschichte und wir gucken voraus, denn wir wollen jetzt noch besprechen, was wartet auf uns nach der Nationalmannschaft, nach diesem Nationalmannschaftsfenster, und natürlich auch, wie schon angekündigt, in der Tissot Overtime werden wir Robert anrufen und mit ihm noch die Lage in der Euroleague besprechen. Also jetzt rein in den Vorausblick, was erwartet uns nach dem Nationalmannschaftsfenster, Lukas?
Das, was auf unserem Podcast draufsteht. Basketball pur erwartet uns. Viele Spiele, viele heiße Phase in der Easy Credit BBL in ganz Basketball Europa. Und die heiße Saisonphase, die entscheidenden Wochen im Kampf um die Playoffs, wobei sich dort ja schon seit einigen Wochen ein sehr, sehr enges Rennen um die Plätze 7, 8, 9, 10 abzeichnet. Oben drüber scheinen sich die Teams ja bereits gefunden zu sein. Die heiße Phase im Abstiegskampf und das, worauf alle hinarbeiten, nämlich die beste Phase des Basketballs zwischen März und Mai.
Ja, die Playoffs, die dann ja auch wieder im 2-2-1-Modus gespielt werden sollen. Also so, wie wir das auch im letzten Jahr gesehen haben. Also jetzt angenommen, der FC Bayern München spielt gegen die BG Göttingen. Dann sind also erst zwei Spiele in München und dann wären zwei mögliche Spiele in Göttingen und dann wieder eins in München. Ich glaube aber, dass die Abstände zwischen den Spielen größer sein werden. Also keine Back-to-Back-Spiele, dass da also nicht zu viel Belastung auf die Spieler zukommt. Das war ja im letzten Jahr das Problem, dass die Saison nach hinten hin abgeschlossen sein musste. Das Top 4 wurde noch verschoben. Die ganze Saison hat sich nach hinten rausgezogen und dann musste da eben sehr kompakt durch die Playoffs geritten werden. Das haben wir jetzt in diesem Jahr hoffentlich nicht. Aber die heiße Phase der Saison, ja, ich glaube, das können wir schon so sagen, die bricht so langsam an, oder? Die letzten etwas über 10 Spiele sind zu gehen für die meisten Clubs. Da wird jetzt nochmal in der BBL, glaube ich, das Parkett brennen. Vor allem bei richtig geilen Spielen, die wir dann dort sehen. Werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Lass uns aber jetzt erstmal noch sprechen über die Teams, die jetzt durchatmen konnten. Die kaum oder gar keine Nationalspieler abgestellt haben. Die BBL-Teams. Was passiert in so einem BBL-Team? Du hast ja einen ziemlich guten Einblick. Als Ex-Pressemann von den MHP-Riesen Ludwigsburg. Was passiert in so einem Nationalmannschaftsfenster in den Clubs? Haben die Spieler besonders lang frei? Wird da durchtrainiert? Wird da nochmal an der Fitness gearbeitet, um hinten raus nochmal eins drauflegen zu können? Was passiert da in so einem Bundesliga-Club?
Ich glaube, dass es von Club zu Club unterschiedlich ist. Und die Spieler haben natürlich nicht wochenlang frei. Mit Sicherheit in nahezu allen, wenn nicht gar in allen Vereinen ist es so, dass die Spieler dann ein paar Tage zum ein bisschen Durchschnaufen haben. Jeder Club definiert es natürlich aber anders, was dieses Durchschnaufen bedeutet. Und dann hat man einerseits die Lehren der Vorwochen dann gezogen und immer mal wieder, die Phase im Anfang Februar war ja auch sehr intensiv, Sachen erkannt, auf die man sich explizit dann in der Länderspielpause Zeit nimmt, um die dann anzupacken. Gleichzeitig hat man, wenn man diese Sachen anpackt, eben auch erkannt zum Teil, dass man vielleicht nochmal einen neuen Fokus setzen muss. Es gab diverse Clubs, die neue Spieler geholt haben, die auf Verletzungen reagiert haben. Also man schwört sich nochmal ein bisschen auf diesen Saisonendsport ein, weil die Phase Mai, März bis Mai ist da die entscheidende. Also der Mai mit den Playoffs und auch der Juni sind natürlich da nochmal on top, aber darauf bereitet sich natürlich aktuell eher keiner vor, sondern es geht jetzt um die kommenden Wochen, da gut reinzukommen, dafür fit zu sein, kleinere Wehwehchen auszukurieren, an Details zu feilen und sich einfach da bereit zu machen. Frankfurt sicherlich, die sind ins Trainingslager nach Mallorca nochmal aufgebrochen, relativ traditionell. Geht dann einen eher weiteren Weg. Die meisten Clubs, wenn nicht gar alle anderen, trainieren eher daheim, aber Wunden lecken, Taktiken verschärfen und neu aufstellen für den Endspurt.
Ja, ich glaube, so eine Mannschaft, die sehr froh war, dass sie mal durchatmen konnte, waren die Hakro Merlins Crailsheim nach diesem Pokalfight, den sie da geliefert haben. Die haben sich, glaube ich, nichts mehr gewünscht als einfach mal nur ein paar Tage frei, hatten ja im Vorhinein da auch im FIBA Europe Cup noch richtig heftig zu tun durch verschobene Spiele. Also da ging es richtig zacki-zacki und ich glaube, dass die wirklich froh sind, da mal ein bisschen durchatmen zu können. Ein paar andere Mannschaften, die haben sich ja nochmal verbessert, verstärkt, also hoffentlich verbessert. Zumindest mal haben sie personelle Umwandlungen vorgenommen. Ich glaube, auch das ist jetzt so die letzte Phase, wo das gelingen kann, nochmal neue Spieler richtig gut zu integrieren, oder?
Auf jeden Fall. Also man kann ja bis Ende März, also bis Ende Februar konnte man ja 3 oder 4 Nachverpflichtungen tätigen und diese 4., falls man die eben bis Ende Februar noch nicht getätigt hat, kann man dann auch im März tätigen. Aber die meisten Clubs werden nicht darauf setzen, dass sie im Verlauf des März noch einen Spieler holen können, der sie signifikant verstärkt, sondern das ist dann eher nochmal die Chance, auf Verletzungen einzugehen oder vielleicht, wenn der Markt bis dahin nichts hergegeben hatte, da nochmal zu reagieren. Aber die meisten Clubs versuchen natürlich gerade rund um diese Länderspielpause ihre Spielerplanungen da ins Trockene zu bringen und abzuschließen, um dann eben gestärkt in die Wochen danach zu gehen und eben auch die Chance zu haben, in den 2 Wochen wirklich den Fokus zu setzen und mit denjenigen zu integrieren, dass man nicht noch sich Spiele um Spiele im März anschauen muss, wie derjenige dann langsam ins Team reinwächst, sondern dann schon bereit ist für mehr. Und gerade die Teams, die unten in der Liga gegen den Abstieg spielen, die erhoffen sich natürlich von den Verstärkungen jetzt nochmal einen vorentscheidenden oder entscheidenden Push, um da den Klassenerhalt zu sichern.
Ja, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal genauer drauf eingehen, welche Verstärkung wie wo eingeschlagen hat. Die Würzburger haben 2 neue Spieler. Der MBC hat mit AJ English einen neuen Spieler geholt, der schon mal in der Liga war. Die Heidelberger haben Kian Anderson geholt von den Jobs DS Gießen 46ers. Die Hakro Merlins haben einen Spieler abgegeben, nämlich Jared Savage, der auf eigenen Wunsch wieder zu seinem Ex-Club nach Griechenland gegangen ist. Also da hat sich schon noch einiges getan. Ich glaube, viele Mannschaften haben jetzt dieses Fenster genutzt, um da einfach nochmal den letzten Schliff quasi zu verpassen, bevor man sich dann auf die große Bühne stellt, die letzte Schminke nochmal aufzutragen, bevor man dann die große Performance auf der Bühne abliefern muss, in Richtung Playoffs, in Richtung Klassenerhalt, natürlich auch bei vielen, du hast es gesagt, gerade die Teams unten haben dann nochmal nachgebessert oder auch Spieler abgegeben, auch das hilft ja manchmal dem einen oder anderen. Die Euroleague, die hat nicht wirklich pausiert, auch die kommt jetzt auf uns zu. Da läuft bereits, wenn ich das richtig gesehen habe, der 28. Spieltag. Also es sind nicht mehr viele Spiele, bis es da zu den Entscheidungen in Richtung Playoffs kommt. Wie das dann da ganz genau aussieht, das müssen wir noch genauer abwerten. Aber am 8. April ist auf jeden Fall der letzte Spieltag in der Euroleague und ab da geht es dann auch in den Playoffs so richtig los. Hoffentlich mit deutscher Beteiligung. Wenn es so kommt, wie wir gleich mit Robert besprechen, möglicherweise haben wir dann ja noch eine Chance sogar auf 2 Clubs in den Playoffs. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen hochgegriffen. Wir werden es gleich mit unserem Experten für die Euroleague auf jeden Fall besprechen. Ja, ansonsten, es warten heiße Duelle auf uns. Heidelberg und Frankfurt spielen gleich mal in der ersten Woche gegeneinander. Chemnitz und Göttingen, 2 Teams, die sich da um die Playoffs streiten, beziehungsweise Chemnitz schon relativ sicher mit dabei. Die Göttinger, denen fehlen noch ein paar Siege. Die sind da im direkten Vergleich mit Hamburg und Bayreuth gerade am Fighten um diesen 8. Platz. Auch Bayern gegen Bamberg werden wir bald sehen. Es werden also richtig nice Spiele auf uns zurollen, die wir dann da in den nächsten Tagen und Wochen betrachten würden. Freue ich mich sehr drauf, auf jeden Fall. Und ja, Lukas, ich würde sagen, jetzt rufen wir mal bei Robert an und dann checken wir einfach mal ab, was er uns so in der Tissot Overtime erzählt zum Thema Euroleague, zum Thema im Umgang mit den russischen Clubs, oder?
Schauen wir mal, was der Pegel sagt.
Let's go.
So, die Herrschaften.
Der Urlaubs-Robert, da ist er.
Da ist er. Hört man mich oder hört man die Partymucke im Hintergrund?
Man hört nur dich. Du bist unterwegs auf der Skihütte, Robert.
Ja, tatsächlich. Und? Ich bin ja kein Schneesportler. Aber ich musste auf einen Geburtstag.
Was macht man denn auf einer Skihütte? Nur Alkohol trinken?
Nee, ich war jetzt schon wieder auf der Piste. Ich habe jetzt quasi mein Comeback nach 16 Jahren Snowboard-Abstinenz gegeben.
Klingt spannend.
Ich bin jetzt quasi wieder mittendrin. Ja, aktuell ist gerade etwas Partystimmung im Hintergrund.
Sehr gut, man hört nichts, alles gut.
Bayerischen Bariton.
Genau.
Sehr gut, sehr gut. Wie war es beim Spiel? Das Spiel war knapp, oder?
Genau, einfach morgen in den Podcast reinhören, dann wirst du da voll informiert sein.
Ich habe versucht, dir eine Würde.
Sehr gut, sehr gut.
Was hast du gesagt, Lukas? Dich hat man, glaube ich, gerade nicht so gut gehört.
Ich habe versucht, Robert, dir eine würdige Vertretung zu sein, aber
ja, natürlich.
Die eine Woche sei dir zugestanden.
Ohne Robert geht kein Podcast. Also genau. Einer von uns beiden muss ja.
Robert, lass uns in die Tissot Overtime eintauchen und über die Euroleague in der aktuellen Russland-Ukraine-Krise sprechen. Es ist ja heute wirklich richtig viel passiert. Es ist in den letzten Tagen schon mal so ein bisschen was reingetröpfelt. Toko Shengelia hat gesagt, er geht von CSKA Moskau weg. Jetzt ist auch Joe Vogtmann zurück nach Deutschland gereist, um sich da quasi in Anführungsstrichen in Sicherheit zu bringen. Nimm uns mal mit, was ist gerade passiert in der Euroleague, weshalb und welche Auswirkungen hat das?
Ja, die Ereignisse haben sich ja quasi wirklich überschlagen die letzten Tage. Wie von dir angesprochen, erste Spieler haben sukzessive den Abflug gemacht aus Russland, sind zurückgekehrt. Jetzt hat die Euroleague heute vermeldet, eben auch, dass alle drei russischen Streams vorerst suspendiert sind aus dem Wettbewerb. Also sie sind noch nicht komplett ausgeschlossen, aber sie sind zunächst mal von ihren Spielen suspendiert. Das heißt, sie werden an den Spieltagen nicht spielen, was natürlich schon erhebliche Folgen hat. Die Euroleague hatte eine Bedingung genannt, solange die Situation so angespannt ist, wie sie jetzt ist. Also sie haben sich noch ein kleines Hintertürchen offen gelassen. Meiner Ansicht nach wird es dieses Hintertürchen aber nicht geben.
Ja, wäre dann ja auch schwer, da die Spiele irgendwie nachzuholen. CSKA Moskau übrigens ist der Armeesportclub von Russland. Der hat sich natürlich schon länger abgekoppelt. Trotzdem ist CSKA gegründet worden als Armeesportverein der russischen Armee. Das hat natürlich so ein besonderes Geschmäckle. Lukas, auch in St. Petersburg ist ja die Hölle losgebrochen, als da der Club freigestellt hat, ob die Spieler gehen wollen oder nicht.
Das ist richtig. Die St. Petersburger Jungs haben natürlich jetzt nicht so eine starke Anlehnung an die Rote Armee, wie das vielleicht CSKA Moskau hat, aber auch die hatten natürlich die gleichen Fragestellungen, die gleichen Probleme und sehr viele Internationals in ihren Reihen, die nicht unbedingt bleiben wollten. Und als sie dann im Laufe des Montags kommuniziert haben, dass die Spieler abreisen durften, wenn sie das wollten, haben sie dann auch gleich in dem Zusammenhang bekundet, dass alle Nicht-Russen abgereist sind und in ihre jeweiligen Heimatländer gereist sind, beziehungsweise dass sie über Zweit- und Drittstaaten erstmal raus aus Russland sind.
Mhm. Ja, mit gerade Überflugverboten und allem Möglichen ist da natürlich auch das ein oder andere Problem sicher damit verbunden, da überhaupt rauszukommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das erstens von den Spielern gut und zweitens auch von der Euroleague gut, da harte Zeichen zu setzen. In solchen Zeiten verstehen leider diese Menschen, die eben die Aggressionen da vorantreiben, nichts anderes als harte Zeichen. Und ich glaube, besonders im Sport, wo man ja weiß, dass Wladimir Putin da ein großes Auge darauf hat, dass man da auch einfach Akzente setzt, das finde ich herausragend. Gut, hat man auch im Fußball schon gesehen, dass da auch schon viel passiert ist in die Richtung. Und ich finde es einfach nur straight von der Euroleague, das Ganze jetzt auch so zu handhaben. Robert, aber das bringt ja.
Vor allem wäre es ja auch blanker Hohn gegenüber den Menschen der Ukraine. Also die leiden unter dem Krieg. Das wäre einfach der absolute Hohn gegenüber jedem Opfer, wenn man nicht alles Erdenkliche tut, um Russland da in jedwedem Mittel, was man hat, zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann und entsprechend sich da auch schützend, sofern man das kann, vor andere zu stellen.
Ja, 100% Zustimmung an der Stelle. Robert, das bringt aber jetzt natürlich auch eine gewisse Rechnung mit sich, denn soweit wir das bisher nachverfolgen können, ist es jetzt so, dass die Euroleague quasi die Spiele gegen die russischen Teams dann einfach nicht zählen lassen würde, oder? Also jetzt auch im tabellarischen Blick.
Ganz klar, das wäre die Konsequenz, sollte es wirklich so kommen, wovon ich persönlich ausgehe, dass eben alle russischen Teams die Saison nicht beenden werden, weil du hast es vorher schon angesprochen, wann sollen die Spiele nachgeholt werden? Und es ist jetzt ja auch nicht so, als würde sich ganz spontan die Lage in diesem Konflikt binnen einer Woche oder binnen zwei Wochen so massiv zum Positiven verändern. Das wäre natürlich absolut wünschenswert, aber davon ist leider nicht auszugehen. Daher ist aktuell das wahrscheinlichste Szenario, dass wir eine Euroleague-Abschlusstabelle haben werden, in der 28 Spieler gewertet werden, nämlich alle Partien mit oder gegen russische Teams eben rausgerechnet werden. ZSKA, CSKA St. Petersburg und Unix Kasan. Und das würfelt die Tabelle natürlich schon durcheinander. Klar, über den sportlichen Wert dieser Tabelle müssen wir dann wieder diskutieren. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber die Entscheidung, wie es Lukas auch gesagt hat, ist auch für mich absolut alternativlos und vollkommen richtig.
Ja, ist ja wirklich eine spannende Geschichte auf jeden Fall, die da gerade passiert. Wie sieht es denn mit der Fieber aus? Habt ihr da Infos dazu? Wie reagieren die denn? Keiner?
Also ich weiß das, also ich weiß nicht, ob den Eurocup haben wir jetzt kaum angesprochen. Der hat sich natürlich der Entscheidung der Euroleague komplett angeschlossen und dahingehend die gleiche Entscheidung getroffen. Also Lokomotiv Kuban Krasnodar und wie heißt der zweite Vertreter aus Russland? Also auf jeden Fall beide russischen Vertreter sind auch dahingehend mit den gleichen Regelungen betroffen. Und die FIBA Champions League hat sich dahingehend noch nicht so klar positioniert wie die Euroleague, hat gleichzeitig aber auch natürlich den Vorteil in der Situation, dass man sich noch etwas länger Zeit lassen kann, weil diese Woche dort ja keine Spiele sind und man das entsprechend noch beobachten kann.
Ja, Latest Qualifiers, also die Qualifier, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, in denen die Deutschen auch unterwegs waren. Da gab es jetzt noch ein Spiel. Am 24. Februar, das ist letzten Donnerstag gewesen, Russland gegen die Niederlande. Da hat Russland in Perm in Russland mit 80-69 gewonnen. Also ziemlich spannend, aber da war da vielleicht auch noch nicht alles so klar, dass da alle so hart reagieren würden wie jetzt in dem Fall. Das nächste Spiel der russischen Nationalmannschaft.
Die Spiele dieses jetzt des Fensters, des zweiten Fensters, wurden ja auch noch zwei Spiele abgesagt. Das Spiel von Belarus ebenfalls.
Ja, und jetzt das nächste Spiel wäre am Freitag, 1. Juli. Das ist bisher noch nicht gecancelt gegen Italien. Bin ich mal gespannt, ob da gespielt wird und inwieweit da Russland noch weiterhin in der WM-Quali dann eingreifen dürfen wird. Das wird auf jeden Fall eine spannende Frage sein. Robert, du hast es schon uns gesagt, wie sieht's denn aus, wie würde denn die Tabelle aussehen? Du hast das ja auf Twitter schon mal veräußert, wie würde denn die Tabelle aussehen, wenn denn die Spiele gegen die russischen Clubs nicht zählen würde? Zum Beispiel jetzt für den FC Bayern, um das mal vielleicht ein bisschen greifbar zu machen.
Ja, beim FC Bayern haben wir ja den Fall, dass ZSKA Moskau in der vergangenen Woche ja bereits in München war, um ihr Auswärtsspiel im Audidom zu bestreiten. Das Spiel wurde ganz, ganz kurzfristig noch abgesagt. Ich meine, so gut 100 Minuten vor Tip-Off fiel da erst die finale Entscheidung. Für die Bayern wäre diese bereinigte Tabelle, wenn wir sie so nennen wollen, sportlich gesehen, rein sportlich gesehen, ein Vorteil, da sie in der Hinrunde sämtliche Spiele gegen die russischen Vertreter verloren haben. Das heißt, die Bayern stünden dann bei einer Bilanz von 12-9 tatsächlich auf Tabellenplatz 5. Aktuell stehen sie ja bei einer Bilanz von 12-12. Abzüglich der drei Niederlagen käme man dann bei 12-9 da und wäre dann in einem Playoff-Szenario ganz gut dabei. Bei Alba Berlin sieht es auch ganz ordentlich aus. Die wären in der bereinigten Tabelle 3 Siege hinter den Playoffs. Bei noch ausstehenden 7 respektive 8 Spielen auch kein komplett aussichtsloses Unterfangen.
Ja. Also interessant, da werden wir dann mal gucken, wie das dann tatsächlich hinten raus gewertet wird bei der Euroleague. Das wird also dann auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit werden. Das war's für uns von dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, Robert, für deine Zeit, die du dir genommen hast, in deinem Urlaub hier bei uns kurz in der Tissot Overtime vorbeizuschauen. Nächste Woche hören wir uns dann wieder von einem ganz regulären BBL-Spieltag, der richtig viele, richtig geile Duelle mit sich bringt. Wir haben das vorhin schon mal thematisiert, von daher, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Danke euch und macht euch noch einen richtig schönen Restabend und bis ganz bald. Ciao, ciao.